Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor.
Brennen von Spirituosen. Die Abtrennung von Alkohol aus einer Maische zu Genusszwecken durch Destillation nennt man Brennen. Das entstehende Produkt heißt häufig Brand. Anders als bei der Destillation zur Isolierung und Reinigung von Chemikalien geht es dabei nicht darum, einen möglichst reinen Stoff zu erhalten. Stattdessen entsteht eine wohlschmeckende Lösung aus Alkohol, Wasser und Aromastoffen. Geschichte. Man nimmt an, dass die Destillation von Wein zu hochprozentigem Branntwein erstmals etwa 1000 nach Christus im Byzantinischen Reich betrieben wurde. Alchemisten des Mittelalters verbesserten danach die Kühlleistung ihrer Apparaturen. Sie verwendeten sehr lange Kühlrohre, um die Ausbeute zu steigern. Die dabei entstehenden Alkoholprodukte nannte man Aqua Ardens oder brennendes Wasser. Sie enthielten jedoch noch viel Wasser. Später gelang es, Alkohol durch wiederholtes Destillieren in höheren Konzentrationen zu gewinnen. Ein früher Beleg findet sich im 13. Jahrhundert in einer Schrift des Florentiner Arztes und Gelehrten Taddeo Alderotti. Darin beschreibt er sehr ausführlich, wie man den Wein so lange destilliert, bis etwa die Hälfte aufgefangen ist. Der verbleibende Rückstand wird entfernt und das Destillat wird erneut destilliert. Dabei fängt man jeweils einen Teil auf und entfernt den Rest. Das erste Drittel des Destillats brennt am besten, das zweite Drittel weniger und das dritte noch weniger. Zurückbleibende Flüssigkeit im Kolben gilt als unbrauchbar. Nach mehreren Destillationen erhielt man ein immer stärkeres Produkt. Nach 7 Vorgängen nannte man es Perfecta, nach 10 Vorgängen Perfectissima. Weil dieses Vorgehen sehr kostspielig war, benügte man sich meist mit 4 Destillationen. Verschiedene Alchemisten stellten auf dieselbe Weise gereinigtes Feuerwasser und gereinigtes Lebenswasser her, das man nur für medizinische Zwecke nutzte. Alkohol galt als Mittel gegen die Pest. Nach dem großen Pestausbruch zwischen 1347 und 1350 wollten viele Menschen das Wunderwasser selbst herstellen. Sie taten dies nicht nur aus medizinischen Gründen, sondern auch zum Vergnügen. Viele Länder und Reichsstädte sahen sich deshalb im ausgehenden Mittelalter gezwungen, Gesetze gegen die Trunksucht zu erlassen. Der Straßburger Arzt Hieronymus Brunschwig war zwischen 1450 und 1513 tätig. Er schrieb zahlreiche Destillationsbücher. Sein großes Destillierbuch von 1512 umfasste mehr als 600 Seiten. Darin finden sich Rezepte für pflanzliche Extrakte, Hinweise zur Anwendung von Krankheiten und Abbildungen von Destillationsapparaten. Auch Gabriel von Lebenstein gehörte zu den Autoren, die sich im Spätmittelalter mit der Destillation von Alkohol und der Herstellung von Branntwein beschäftigten. Im alten China stellte man ebenfalls Branntwein her, der dort Shao Shiyu hieß. Etwa seit dem 15. Jahrhundert begann in vielen europäischen Ländern eine gewerbsmäßige Produktion von regional geprägten destillierten Getränken. So brannte man 1411 in Südfrankreich brennendes Wasser aus Wein und nannte es Armagnac. Ungefähr ein Jahrhundert später entstand in der Normandie der Calvados aus vergorenem Apfelsaft. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurde im Ort Cognac ein Weinbrand von hoher Qualität erzeugt, der bis heute weltberühmt ist. Einer der Wegbereiter der holländischen Alkoholindustrie war Lucas Bolz. Er stellte 1575 am Stadtrand von Amsterdam die erste mit Torf beheizte Destillierblase auf. Damit legte er den Grundstein für den Geneva, aus dem 2 Jahrhunderte später in London der Gin hervorging. In der folgenden Zeit verbesserte man die Trennung der verschiedenen Stoffe durch mehrstufige Reaktoren. Zudem wurden unerwünschte Bestandteile wie Fuselöle entfernt und es entwickelten sich großindustrielle Methoden für die fortlaufende Destillation. Kontinuierliches Brennen. Beim kontinuierlichen Brennen verdampft der Alkohol aus der mit Maische gefüllten Brennblase. Anschließend kondensiert er im angeschlossenen Kühler. Der Brennvorgang läuft ohne Unterbrechung, da ständig frische Maische zugeführt wird. Das macht die Herstellung großer Mengen besonders wirtschaftlich. Als Kühler dient häufig eine Kolonne mit Glockenböden. Sie ermöglicht eine gute Trennleistung und sorgt für eine hohe Alkoholkonzentration im Destillat. Die kontinuierliche Destillation eignet sich daher vor allem für große Mengen Agraralkohol. Der belgische Ingenieur Jean-Baptiste Kellier-Blumenthal, geboren 1768 und gestorben 1840, erfand die Destillationskolonne. Er meldete dafür auch ein Patent an. Patentbrennverfahren. Das Patentbrennverfahren ist ein kontinuierlicher Brennvorgang nach Aeneas Coffey. Es kommt bei der Herstellung von Grain Whisky zum Einsatz. Dafür werden gemälzte und ungemälzte Getreidesorten vermischt, um in einem kostengünstigen und schnellen Verfahren Whisky zu produzieren. Die Destillation erfolgt in einem Patent- oder Coffey-Destillationsgerät, das man wegen seiner Kupfersäulen auch Kolonnenapparat nennt. Dabei wird das Destillat mit einem hohen Alkoholgehalt gewonnen. Der Schotte Robert Stein erfand das Verfahren und erprobte es 1826. In den folgenden Jahren verbesserte der Ire Aeneas Coffey die Methode. Durch den Einsatz von Brennsäulen entsteht ein Destillat mit sehr hohem Alkoholgehalt. Die kontinuierliche Arbeitsweise dieser Brennverfahren bringt erhebliche Kostenvorteile. Doppelbrand. Beim Doppelbrand finden zwei oder manchmal sogar drei Brennvorgänge statt. Zuerst wird beim sogenannten Roh- oder Raubrand der gesamte Alkohol aus der Maische gewonnen. Danach folgt das zweite, wichtige Brennen, der sogenannte Feinbrand. Dabei wird der Raubrand, der Wasser, etwa 25 bis 35 Volumenprozent Alkohol, Aromen und Fuselöl enthält, erneut erhitzt. Durch langsames Erhöhen der Temperatur teilen sich die Bestandteile in drei Bereiche auf. Erstens entsteht bei niedriger Temperatur der Vorlauf. Er enthält unerwünschte und teils giftige Stoffe wie Methanol, Aceton oder Acetaldehyd. Da eine vollständige Abtrennung von Methanol mit den üblichen Brennmethoden nicht möglich ist, darf in manchen Bränden eine kleine Menge davon enthalten sein. Vergiftungen mit Methanol werden meist durch das Punchen von Spirituosen verursacht. Zweitens beginnt bei höherer Temperatur der wertvolle Mittellauf, der Ethanol, Wasser und Aromastoffe enthält. Sein Alkoholgehalt liegt anfangs bei etwa 70 bis 80 Volumenprozent und sinkt während des Brennvorgangs allmählich. Das Ende dieser Phase liegt bei Kernobst oft zwischen 45 und 50 Volumenprozent. Bei Steinobst endet sie häufig zwischen 50 und 55 Volumenprozent. Drittens folgt der Nachlauf mit Fuselalkoholen wie Propanol, Butanol, Hexanol oder Isoamylalkohol. Diese Phase beginnt, sobald der Alkoholgehalt auf unter 45 Volumenprozent sinkt. Um einen hochwertigen Feinbrand zu erhalten, sollte man die Brennblase langsam erhitzen. So werden die leicht flüchtigen, unerwünschten Stoffe im Vorlauf abgeschieden. Wird zu stark geheizt, gehen neben den unerwünschten Stoffen auch wichtige, fruchtige Aromastoffe verloren. Aus 100 Litern Raubrand lassen sich meist zwischen 25 und 35 Litern Feinbrand gewinnen. Einfacher Brand. Beim einfachen Brennen ist die Maische immer der Ausgangsstoff. Die Vorgehensweise ähnelt dem Feinbrand beim Doppelbrand. Der Alkoholgehalt im Destillat ist niedriger, während der Aromagehalt hoch bleibt. Mithilfe einer Rektifikationskolonne kann man jedoch auch beim Einfachbrand bereits Alkohole mit hohem Gehalt erzielen. Wenn die Zuckerkonzentration in der Maische erhöht wird und man alkoholresistente Hefen verwendet, lässt sich eine Maische mit bis zu 20 Volumenprozent Alkohol herstellen. Auf diese Weise ist es auch mit einem einfachen Brand möglich, einen Edelbrand mit mehr als 40 Volumenprozent Alkohol zu gewinnen. Potstill-Verfahren. Zur Herstellung von schottischem Malt Whisky, irischem Potstill Whisky und Bourbon Whisky aus kleineren Brennereien wird die Maische zwei- oder dreimal in Brennblasen aus Kupfer destilliert. Diese Brennblasen verengen sich nach oben hin zu einem Schwanenhals. Der erste Brennvorgang findet in der sogenannten Wash- oder Winestill statt. Dann hat die Flüssigkeit einen Alkoholgehalt von etwa 20 bis 26 Volumenprozent. Nach dem zweiten Brennprozess in der Spirit Still erreicht das Destillat zwischen 60 und 75 Volumenprozent Alkohol. Versuche, Kupfer durch preiswertere und weniger korrosionsanfällige Metalle zu ersetzen, sind bisher altit am unzureichenden Geschmack des so erzeugten Whiskys gescheitert. Allerdings beeinflussen sowohl das verwendete Material als auch die Form der Brennblasen den Geschmack. Da bei diesen Verfahren jeweils nur eine Charge verarbeitet werden kann, läuft das Brennen diskontinuierlich ab. Das Potstill-Verfahren ist recht aufwendig und kommt deshalb normalerweise nicht bei den Massenproduktionen zum Einsatz. Nach jedem Brennvorgang muss die Brennblase vollständig gereinigt werden. Lomond-Still-Verfahren. Die Lomond Still, die 1955 von Alastair Cunningham und Arthur Warren entwickelt wurde, konnte sich nicht durchsetzen. Sie ist eine Mischform aus Potstill und Column Still. Ihre Form ist zylindrisch und im Inneren befinden sich bewegliche Kupferplatten. Dadurch ließ sich der Rückfluss regulieren. Allerdings mussten die Kupferplatten regelmäßig gereinigt werden, was sehr aufwendig war. Die Lomond Still wurde in mehreren Brennereien verwendet und kam schließlich nur noch bei Brutch Luddich und Skaper ohne Kupferplatten zum Einsatz. In der Brennerei Inchderney wurden 2015 neue Lomond Stills aufgestellt. Seit 2016 laufen dort experimentelle Versuche mit diesen Brennblasen. Befeuerung. Die bei der Destillation nötige Wärme lässt sich auf verschiedene Arten erzeugen und abgeben. Es gibt zwei Formen der Befeuerung. Direkte Befeuerung. Die Brennblase wird direkt vom Brenner beheizt. Indirekte Befeuerung. Die Wärmezufuhr erfolgt über ein Wasserbad oder über Wasserdampf. Dadurch verteilt sich die Wärme gleichmäßiger und die Maische brennt nicht an. In den meisten Brennereien kommen Erdgas oder Heizöl als Brennstoff zum Einsatz. Elektroheizungen gelten als zu teuer und sind daher selten. Holzheizungen sind schwer zu regulieren, weshalb sie nur noch in alten Brennereien vorkommen. Damit wenig Wärme verloren geht, wird die Brennblase oft eingemauert oder anderweitig isoliert. Verstärkereinheit. Die Verstärkereinheit kommt nur beim einfachen Brand zum Einsatz. Sie besteht aus zwei funktionellen Bauteilen. In hohen Räumen kann sie neben der Brennblase oder sogar darüber angeordnet sein. Ihre Aufgabe ist es, das Wasser aus den Alkoholdämpfen zu kondensieren und so den Alkoholgehalt zu erhöhen. Auf diese Weise entsteht in nur einem Brennvorgang ein Destillat mit hohem Alkoholgehalt, was sonst nur mit zwei- oder dreimaligem Brennen erreicht wird. Dadurch steigt die Wirtschaftlichkeit der Brennerei deutlich. Rektifikationskolonne. Die Kolonne besteht meistens aus drei Glockenböden. Auf jedem dieser Böden kondensieren Wasser und Alkohol. Dabei entsteht ein Flüssigkeitsspiegel. In diesen Spiegel strömen kontinuierlich heiße Alkohol- und Wasserdämpfe. Vor allem das Wasser kondensiert, weil es einen höheren Siedepunkt hat. So werden die Wasserdämpfe ausgewaschen. Durch die frei werdende Wärme verdampft Alkohol erneut. Der Flüssigkeitsspiegel steigt und überschüssige Flüssigkeit fließt über einen Überlauf in den darunterliegenden Glockenboden. Von dort wird die Flüssigkeit mit hohem Wasseranteil und wenig Alkohol in die Brennblase zurückgegeben. Dämpfe, die zum nächsten Boden aufsteigen, enthalten deshalb mehr Alkohol und weniger Wasser. Auf jedem Boden bildet sich ein eigenes Mischungsverhältnis aus Wasser und Alkohol. Dämpfe mit besonders hohem Alkoholgehalt erreichen schließlich den oberen Teil der Verstärkereinheit, den Deflegmator. Entphlegmatisierer. Der Dephlegmator ist ein spezieller Kondensator, der das Gemisch weiter aufkonzentriert. Der Kühlwasserdurchlauf wird so geregelt, dass die Temperatur über der Siedetemperatur von Alkohol liegt, aber deutlich unter der von Wasser. Alkoholdämpfe können den Dephlegmator dadurch passieren, während Wasser kondensiert und auf den Glockenboden zurücktropft. Weniger Kühlung lässt mehr Wasser hindurch. Mehrere Glockenböden und ein kalt eingestellter Dephlegmator sorgen für eine bessere Trennung von Wasser und Alkohol. Allerdings werden dabei auch Aromastoffe vom Destillat abgetrennt. Drei Böden haben sich besonders bewährt und liefern zusammen mit dem Können des Brennmeisters bei der Kühlung die besten Ergebnisse. Einzelne Glockenböden und der Dephlegmator können bei Bedarf abgeschaltet werden. Katalysator. Der Katalysator oder Cyanidabscheider entfernt Ethylcarbamat bzw. Blausäure aus dem Destillat. Diese Stoffe kommen vor allem in Steinobstmaischen vor. Dort stammen sie aus den Kernen. Der wirksame Bestandteil des Katalysators ist Kupfer. Deshalb bestehen Brennblasen fast immer aus Kupfer oder Messing und nicht aus Edelstahl. Der Katalysator kann in der Regel überbrückt werden, wenn er nicht benötigt wird. Das gilt zum Beispiel für Kernobstmaischen. Einfache Anlagen besitzen häufig keinen Katalysator. Gegenstromkühler. Ein zusätzliches Geistrohr führt den heißen Destillatdampf oben in den Kühler. Von unten strömt kaltes Wasser durch Kühlröhren und entzieht dem Dampf im Gegenstrom die Wärme. Der Dampf kondensiert daraufhin zu flüssigem Destillat. Meistens kommen dabei Röhrenkühler aus rostfreiem Edelstahl zum Einsatz. Am unteren Teil des Kühlers befindet sich eine Vorlage. Das ist ein kleiner, länglicher Behälter mit Überlauf. Darin sammelt sich das Destillat, in dem ein Alkoholmeter schwimmt, um den Alkoholgehalt zu bestimmen. Dieser Wert ist wichtig, um den richtigen Zeitpunkt für die Abtrennung von Vor-, Mittel- und Nachlauf festzulegen. In einer Verschlussbrennerei fließt das Destillat durch eine spezielle Messuhr. Diese nennt sich Weingeistzähler und erfasst sowohl die Menge als auch den Alkoholgehalt zur Kontrolle durch die Zollbehörden. Lagerung. Luftsauerstoff trägt wesentlich dazu bei, das Aroma während der Lagerung zu verstärken und neu zu bilden. Es entstehen neue Aromastoffe, die die Spirituose milder, runder und harmonischer machen. Dadurch verbessert sich der Geschmack deutlich. Zu den wichtigen chemischen Reaktionen zählen Veresterungen und Acetalisierungen. Bei einer Veresterung verbinden sich Fruchtsäuren und Alkohole, auch Fuselalkohole, zu verschiedenen aromatischen Stoffen. Acetale entstehen durch das Zusammenwirken von Alkoholen und Aldehyden. Dabei wird Wasser abgespalten. Diese Reaktion verringert vor allem die Wirkung des unangenehmen Acetaldehyds und verbessert damit das Aroma. Die Reifung findet sowohl in hochprozentigen als auch in verdünnten Destillaten statt. Es ist also nicht nötig, Destillate vor dem Lagern mit Wasser zu verdünnen. Für manche Spirituosen wie Whisky oder Weinbrand ist die Lagerung ein besonders wichtiger Schritt. Oft kommen Holzfässer zum Einsatz, die zuvor unterschiedlich behandelt wurden. In wenigen Jahren nimmt die Spirituose Farbe und Geschmack des Fasses an. Gleichzeitig kann Luft durch die Poren im Holz eindringen. Obstbrände reifen in der Regel bis zu einem Jahr in Edelstahl, Glas oder glasiertem Steingut. Steingut atmet ähnlich wie Holz. Stahltanks und Glasbehälter werden häufig nur zu 3/4 gefüllt, damit genügend Luft an das Destillat gelangt. In der industriellen Produktion ist Edelstahl das am weitesten verbreitete Lagermaterial. Eine allgemeine Aussage über die optimale Lagertemperatur ist schwierig. Manche Sorten profitieren von einer konstanten Temperatur, während andere Sorten starke Temperaturschwankungen benötigen. Verdünnen auf Trinkstärke. Das noch unverdünnte Destillat hat einen Alkoholgehalt von 60 Volumenprozent oder mehr. Es ist deshalb meist ungenießbar. Um es trinkbar zu machen, wird es mit Trinkwasser verdünnt, das oft hinsichtlich seiner Mineralstoffe aufbereitet ist. Würde man Leitungswasser zusetzen, würde das Destillat sofort trüb werden. Der Alkohol hebt das Löseverhalten der Inhaltsstoffe aus dem Wasser auf und lässt sie ausflocken. Die trinkfertige Spirituose liegt meist bei einem Alkoholgehalt zwischen 37,5 Volumenprozent und 40 Volumenprozent. Dieser Gehalt ist oft historisch gewachsen oder durch gesetzliche Regelungen vorgegeben. Sehr kräftige Spirituosen können zu scharf oder zu dominant wirken und dabei feine Aromen überdecken. Bei niedrigem Alkoholgehalt wirken sie hingegen oft leer, fad oder sogar klebrig. Der Alkoholgehalt muss sehr genau eingestellt werden, da nur geringe Abweichungen erlaubt sind. Um den Alkoholanteil zu bestimmen, wird die Dichte gemessen. Dabei kommt ein Alkoholmesser zum Einsatz. Das Verhältnis von Wasser zu Alkohol sowie die Temperatur spielen dafür eine wichtige Rolle. Amtliche Tabellen zeigen, welche Wassermenge zum Verdünnen benötigt wird und geben den Alkoholanteil bei 20 Grad Celsius an. Verdünnte Destillate werden häufig auch Edelbrände genannt. In manchen Ländern, zum Beispiel in Italien, dürfen dem Endprodukt zusätzlich Zucker und Aromen beigefügt werden. Filtrierung. Wenn der Alkoholgehalt durch die Zugabe von Wasser stark verringert wird, entstehen plötzlich winzige Öltröpfchen. Dabei bildet sich eine Öl-in-Wasser-Emulsion. An den Grenzflächen zwischen Wasser und Öl wird das Licht gestreut, was die milchig-weiße Trübung auslöst. Diese Färbung beruht nicht auf einer chemischen Reaktion, sondern ist rein physikalisch bedingt. Die Trübungen hängen stark von den Inhaltsstoffen des Destillats ab und werden am Ende herausgefiltert. Bei niedrigen Temperaturen fallen viele trübende Substanzen deutlicher auf und stören das Aussehen. Aus diesem Grund werden viele Spirituosen bei Kälte mit Hilfe von Mikrofiltern gefiltert, damit sie selbst im Kühlschrank klar bleiben. Eine starke Kühlung beim Trinken kann allerdings die Aromen dämpfen und den vollen Geschmack verhindern. Geringere Qualitäten profitieren trotzdem von der Kälte, da unangenehm schmeckende Fuselöle dann weniger häufig hervortreten. Deshalb sollten die meisten Spirituosen, die man pur genießt, besser nicht gekühlt serviert werden. Sehr neutral schmeckender Wodka wird hingegen traditionell gut gekühlt getrunken.
Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram @einschlafenmitpodcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zur AutorInnenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tilman Böhnke.